HR Info Wirtschaft.
Hip und jung und aus der Region. Nicht nur das neue Weingesetz zwingt die Winzer zu neuen Ideen.
Momentan ist ein sehr großer Umbruch in der Szene. Und die Szene wird auch wieder jünger. Ja. Klar, es gibt immer weniger. Früher gab es viel, viel mehr Weingüter. Ja. Und die kleineren Weingüter hören eher auf, ja, wo es keine Nachfolger gibt. Und die anderen Weingüter werden eher größer.
Wir sagen immer, im Rheingau findet man kaum noch schlechten Wein. Also die Jungs und Mädels geben richtig Gas. Generell die Betriebe geben richtig Gas. Und dann wird's halt schwer. Da muss man auch mal Sachen finden, die ein bisschen anders laufen und ein bisschen anders sind. Ja. Ob man sich dann einen Hut aufsetzt, wie wir jetzt.
Sagen Marcel und Marius Dillmann, die Jungwinzer aus Geisenheim im Rheingau, gehen ganz neue Wege mit ihrem Wein und mit seiner Vermarktung. Und genau darum geht es jetzt in HR Info Wirtschaft. Ich bin Gabi Beck und ich möchte herausfinden, wie sieht der Wein der Zukunft aus. Also fahre ich in Deutschlands vielleicht renommiertestes Weingebiet, nämlich in den Rheingau. Hier, wo die Dillmänner den DJ im Weinberg geben und außerdem ein herrliches, süffiges, neues Getränk produzieren. Den Orange Wein. Er ist orange von der Farbe her und er schmeckt einfach super.
Man spricht ja heutzutage immer viel von Nachhaltigkeit, von Natur, Bio, Öko und so weiter. Und das ist auch wieder so ein bisschen so ein Schritt, auch mal wieder in die Richtung zu gehen, zu sagen, okay, das ist wirklich ein Naturprodukt, dann lassen wir es auch ein Naturprodukt sein. Und ich glaube, es kommt sogar bei den jungen Leuten auch sehr,
jungen
sehr gut
sind,
an.
Sind
also das ist so ein bisschen hip halt irgendwie, Naturprodukte zu trinken. Ja. Und das sieht auch schon so aus.
Das hätte auch in die Hose gehen können. Also wenn man wirklich nicht eingreift, das ist halt auch ein gewisses Risiko einfach, ja.
Die beiden Jungwinzer haben also erkannt, es muss eine neue Strategie her, ein neues Produkt und ein neuer Style, um auch die junge Generation als Kunden zu gewinnen. Gleichzeitig hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ein neues Weingesetz aufgelegt, das künftig die Region hervorheben soll. Was auf der Flasche draufsteht, ist dann auch wirklich in der Flasche drin und keine Nachbarregion kann sich mehr mit einer bekannten Lage brüsten. Winzer Peter Seifert. Ihm gehört das Weingut Diefenhardt in Martinstal und er etikettiert schon seit langer Zeit seine Flaschen mit diesem neuen Prinzip, so wie es bald vom neuen Weingesetz vorgeschrieben sein wird. Er zeigt es mir in seiner Vinothek. Wir stehen jetzt ja hier vor dem Schrank, wo Sie Ihre Weine ausgestellt haben. In Zukunft muss Martinstal oder muss auch Ihr Weingut mehr Marketing betreiben, um den Namen Martinstal auch in aller Munde der Verbraucher zu bringen. Ist das richtig?
Richtig, weil die Wertigkeit entsteht ja darüber, dass man eben Nachfrage schafft. Und das ist dann natürlich geplant. Und im Regal kann man mal sehen, weil wir das ja schon größtenteils umgesetzt haben, hier in dem Bereich, das ist eben ein Gutswein. Da steht eben keine Lage, auch kein Ort drauf. Und der kostet zum Beispiel 7,90 Euro. Und dann hat man einen Wein mit einer Lage drauf, ne, Rauntaler Rodenberg oder Martinstaler Wildsau. Und der Wein kostet dann 12,90 Euro. Und dann gibt es eben diese besonderen Lagen, die herausgearbeitet wurden. Und das nennen wir dann große Gewächse. Und dann kostet eben so ein Wein 25 Euro. Jetzt sagt der Verbraucher, wieso kostet der denn 25 Euro und der nur 7,90 Euro? Ganz einfach, weil wir bei denen hier oben zum Beispiel hingehen, Trauben halbieren, da wird die Traube durchgeschnitten, wir reduzieren den Ertrag unter 50 Hektoliter, wir machen Blätter ab, wir lesen den mehrmals selektiv und dann erst bekommt man diese Qualität. Und die werden dann nochmal speziell geprüft, entweder vom Rheingauer Weinbauverband oder dann auch von der VDP, um die Qualität auch abzusichern.
Das ist der Verein der Deutscher Prädikatsweingüter.
Und so entsteht dann eine Hierarchie, dass der Verbraucher weiß, okay, ich brauche meinen einfachen Trinkwein, Gutswein, den ich täglich trinke. Das sind die Weine eben, die im anderen Preissegment liegen. Will ich jetzt einen Wein haben, besonderer Wein, der den Boden widerspiegelt im Geschmack, dann muss ich eben auf die Lage gehen, dass ich sage, okay, der Rauntaler Rodenberg hat zum Beispiel Aromen nach Zitrus, Grapefruit und nebendran der Martinstaler Wildsau ist auch eine Einzellage. Dort sind eben die Kernobstaromen vorherrschend. Und das zeichnet halt die Qualität eines Weines aus, dass man diese Dinge halt schmecken kann im Wein. Ne?
Und auch die Lage sozusagen schmecken kann, wo sie gewachsen sind. Und allen gemeinsam ist die Bezeichnung Rheingau, die haben Sie dann überall draufstehen. Genau. Aber ansonsten kann man hier unten bei diesem günstigsten Wein überhaupt nicht mehr sehen, wo der gewachsen ist. Einfach nur Rheingau.
Genau, das steht halt für unser Weingut. Und wir sehen das auch von den Ernteerträgen. Hier unten würden wir eben 70 oder 75 Hektoliter ernten, bei den Lagenweinen nur noch 60 und bei den großen Gewächsen maximal 50 Hektoliter. Und durch die Reduktion des Ertrages bekomme ich halt mehr Geschmack in den Weinen.
Und das ist das Ziel, das jetzt auch dieses System dem Verbraucher klarzumachen, dass er weiß, was er dann in seinem Glas hat.
Genau, dass der Verbraucher auch eine Wertigkeit erkennt. Die wurde ja mal aufgebaut über die Begriffe Spätlese und Kabinett und sowas, aber das ist halt heute alles hinfällig durch die Klimaveränderung. Und diese Lagen, wir wollen das in Zukunft wieder aufbauen, auch im deutschen Weinbau, dass man sagt, der Verbraucher, wenn eine Lage draufsteht, dann ist es der bessere Wein, weil die Kriterien für eine Lage auch nach dem neuen deutschen Weingesetz eingeschränkt werden.
Genau, und dass er dann auch immer wieder das Gleiche kauft und dass er möglicherweise der Deutsche wieder sein eigener Kunde wird, also dass mehr Deutsche wieder im Inland kaufen.
Das auch. Wir haben in Deutschland, wir sind der größte Weinimportmarkt der Welt und wir haben quasi noch einen Marktanteil von 47%. Und man sieht ja, es ist noch sehr viel Luft nach oben und daran arbeiten wir, dass auch die Wertigkeit anders wird. Und zurzeit wird natürlich auch sehr viel deutscher Wein sehr billig verkauft im Lebensmittelhandel, Durchschnittspreis von 3 €. Und das soll natürlich auch ändern, weil langfristig die Betriebe mit diesem Preis nicht überleben können. Und man kann sich ja mal so ein Beispiel angucken, das ist die Sektindustrie, da ist ja kaum noch deutscher Wein drin. Und wenn man dann denkt, dass so ein Sekt dann 3,60 Euro im Angebot kostet, dann kostet das Produkt nachher noch 15 Cent, der Wein, der da drin ist. Ja. Und das ist natürlich, wenn man solche Bedingungen schafft, dann wird der deutsche Weinbau nicht überleben. Und wir haben die Substanz, wir haben großartige Qualitäten und das muss man einfach auch dem Verbraucher näher bringen und dann natürlich auch hoffen, das dann umzusetzen.
Also ein Weingesetz, was dringend nötig ist, aber vor allem auch dafür, den Weinbau zu stärken und den Weinbau in der Zukunft zu erhalten.
Genau, den Weinbau zu stärken und dem Verbraucher auch Dinge an die Hand zu geben, nach denen er sich richten kann und weiß, okay, es ist eine Lage, wenn es jetzt eine große Lage ist, ist es noch der hochwertigere Wein. Und wenn Sie heute im Supermarkt vorm Regal stehen, bei deutschen Weinen ist es ganz schwierig einzustufen, was ist denn qualitativ hochwertig und was nicht. Und das soll ein bisschen geändert werden.
Da hoffen wir doch, dass das funktioniert.
HR Info Wirtschaft.
Der Weinbau braucht also neue Strategien, um zu überleben. Das habe ich gehört und das geht mir nun durch den Kopf, während ich mich ins Auto setze und aufmache nach Geisenheim zur Hochschule für Weinbau. Dort möchte ich noch mehr erfahren über die Vermarktung von Wein und warum wir Deutschen eigentlich lieber im Ausland unseren Wein kaufen. Ich bin verabredet mit Simone Lohse. Sie ist Leiterin des Institutes für Weinwirtschaft. Ich treffe sie im Schatten vor dem alten Verwaltungsgebäude der traditionsreichen Hochschule.
Aus erster Sicht ist das Weingesetz ja dafür zuständig, dass Wein rechtmäßig hergestellt wird, der Verbraucher sich darauf verlassen kann, ja, was in dem Wein drin ist, wie er hergestellt wird. Und aus nächster Sicht natürlich soll das Weingesetz ermöglichen, bestimmte Orientierungspunkte zu geben dem Verbraucher, wie er sich entscheidet und was für ihn wichtig ist. Es gab auch natürlich vorher schon bestimmte Lagen, die sehr bekannt waren. Ja? Es waren ausgezeichnete Lagen, die besonders geeignet waren oder die besonders gepflegt wurden, muss man auch dazu sagen, ja, weil sie bestimmten Klöstern oder Aristokraten gehört haben. Und die waren natürlich auch schon in der Vergangenheit sehr stark bekannt. Und die hat man auch im Zuge des 1970er Weingesetzes teilweise verwässert und vergrößert, sodass auch dort im Prinzip dieser Lagengedanken sich ein bisschen inflationiert hat. Ja. Aber
das heißt, Nachbarorte konnten sich mit der gleichen Lage schmücken, die sie gar nicht wirklich Teil waren.
Genau. Also die waren halt sehr groß und auch bestimmte Bereiche, also eigentlich sehr große Begriffe von Lagen, wurden lagenähnlich vermarktet und haben also heute aus Sicht der Verbraucher so eine Art Markencharakteristik. Und da gibt es natürlich große Diskussionen, was passiert jetzt, wenn ich den Leuten das wegnehme. Ja, also da ist immer, Veränderungen können jemandem wehtun und sie können auch was Gutes bewirken. Und da muss man halt irgendwo einen Kompromiss finden.
Also wenn ich zum Beispiel bisher einen Martinsthaler gefunden habe im Regal für 10 € und jetzt finde ich ihn nur noch für 20 €, weil er eben genauer fokussiert sagt, wo der Wein herkommt, nämlich wirklich aus Martinsthal und nicht aus dem Umfeld.
Genau, also das ist ein Beispiel im Rheingau, aber natürlich gibt es auch gerade in Baden-Württemberg bei den Genossenschaften lagenähnliche Begriffe, die sehr, sehr weit sind und wo deswegen auch sich da die Genossenschaften wehren und sagen, wenn ihr uns das wegnehmt, Das ist im Prinzip ein Orientierungspunkt für unsere Verbraucher. Dann enteignet ihr uns faktisch.
Also große Gefahr. Auf der einen Seite wird befürchtet von vielen Anbaugebieten. Auf der anderen Seite hoffen die anderen, die Befürworter dieses neuen Gesetzes, dass es da in Zukunft mehr Klarheit gibt und dass der Verbraucher auch mehr verstehen kann, was er da kauft. Aber Macht der Gewohnheit, oder?
Ja, das ist sehr schwierig. Ich möchte gerne mal zum Verbraucher kommen. Ja? Und ich glaube, man muss verstehen, wie wichtig ist denn die Lage für den Verbraucher. Ja? Und ich glaube, dass man da ganz stark unterscheiden muss, dass es sehr verschiedene Zielgruppen in Deutschland gibt. Und man auch unterscheiden muss, dass so eine Änderung Jahrzehnte braucht, ehe sie wirksam wird im Markt. Ganz ehrlich, das wird nicht über Nacht passieren. Und was wir eigentlich sehen, ist, dass dieser Premium-Bereich, über den wir jetzt sprechen, dass der eine sehr kleine Zahl von Verbrauchern bedeutet oder umfasst. Davon gibt es natürlich mehr hier im Rheingau, weil wir im Prinzip ja durch Frankfurt und Mainz auch potente Städte haben, die hier einkaufen gehen können. Und auch es gibt hier sehr viel VTP-Weingüter im Rheingau. Aber wenn wir das auf Gesamtdeutschland beziehen, sprechen wir über eine Nische von 15-10% der Verbraucher, die auch bereit sind, wirklich für Wein tief in die Tasche zu greifen. Wir haben für ein Projekt, da geht es um die Frage, kann man aus Steillagen, die sehr teuer in der Bewirtschaftung sind, teure Weine produzieren? Wie groß ist denn die Zielgruppe? Ja, und da kommen wir auf 10% laut Nielsen-Daten, die im Durchschnitt mehr als 5 Euro pro Flasche ausgeben. 5 Euro. Ja? Das heißt, der Großteil des deutschen Weinkonsums liegt darunter.
Deswegen kaufen so viele Deutsche auch ausländische Weine aus den Supermarktregalen.
Ja, auch ausländische Weine, aber nicht nur. Auch der deutsche Wein, also gerade im Weißweinbereich, sind wir ja nach wie vor dominierend in Deutschland. Und da sehen wir auch noch nach wie vor große Zuwächse, weil diese leichte Frische im Sinne der Klimaerwärmung auch Vorteile hat. Auch im deutschen Bereich findet der Großteil unter 5 Euro statt. Ja? Wir haben uns damit beschäftigt und wirklich mal erforscht, wo kommt denn eigentlich der Wein her, der verkauft wird. 40% läuft über die Kellereien. Und die Kellereien, was machen die? Die kaufen Fasswein auf. Da haben wir Literpreise von 60 bis 1 Euro pro Liter, den der Erzeuger erhält. Davon kann er mehr schlecht als recht leben, muss man ehrlich sagen. Aber über den Handel folgt eine sehr starke Qualitätskontrolle. Und was dort für 2,50 Euro, 3 Euro, 3,50 Euro verkauft wird, ist aufgrund der Skalenökonomie, der Effizienz in der Abfüllung und so weiter, keine schlechte Qualität. Ja? Also viele Händler, Rewe und so weiter haben heute eigentlich die 3-Punkte-Marke, wo sie sagen, ich nehme deinen Wein nur, liebe Kellerei, wenn du 3 Qualitätspunkte hast. Qualitätswein sind sie schon mit 1,5 Punkten. Ja? Das heißt, da findet ein sehr starker Druck auf die Produzenten statt. Und deswegen kann man jetzt nicht per se sagen, dass das, was unter 5 Euro verkauft wird, dass das schlechte Qualität ist. Wir machen auch hier mit Studenten regelmäßig Verkostungen und auch die sind teilweise erstaunt, was man denn da für den Kellereien heute eigentlich auch für normale Qualitäten bekommt.
Die Kellereien, um das nochmal zu verstehen, wo bekommen die ihren Wein her? Also die sind nicht an einen Gut angedockt sozusagen.
Richtig, die kaufen Fasswein. Also es gibt viele reine Fassweinwinzer, die dann ihren Wein verkaufen, entweder offen auf dem Markt über Kommissionäre oder auch über Vertragswinzer oder über teilweise natürlich auch die Genossenschaften spielen dann rein. Aber da ist es einfach so, dass auch ein Teil der Winzer, die Flaschenwein vermarkten, nicht vermarktbaren Wein, den sie einfach, wo sie keine Kunden dafür finden, als Fasswein vermarkten. Ja, also das ist ein gemischtes Geschäft sehr oft. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Wir sehen da auch, dass es Erzeugergemeinschaften teilweise gibt, die im Herbst Trauben ankaufen, weil die dann in großen, gekühlten, effizienten Anlagen sehr gut vergoren werden können, sodass sie den hohen Qualitätsstandards des Handels entsprechen können. Und da muss man aber sagen, das ist natürlich nicht die gleiche herkunftsbezogene, handwerkliche Manufakturqualität, über die zum Beispiel ein VTP-Weingut sich profiliert. Ja?
Definiert.
Und das ist aber auch eine ganz andere Zielgruppe, ja? Verstehen Sie? Nicht jeder Deutsche hat das Kleingeld, einen Porsche zu fahren und kann dann da alle Sachen drin wertschätzen und ist dafür bereit zu zahlen. Und es ist leider sogar so, dass wenn Sie einem normalen Weinkonsumenten, der es gewohnt ist, für 3, 4, 5 Euro Wein zu kaufen, ein großes Gewächs geben, schmeckt dem das nicht unbedingt. Ja? Es ist sehr komplex, es ist vielleicht zu wenig fruchtig, Ja, von der Säurestruktur und auch von der Mineralität sind die das nicht gewöhnt. Das heißt, wir haben in Deutschland verschiedene Zielgruppen, die ihren Geschmack zurzeit auch finden. Ja, also das ist eine Lösung auf dem Markt da, die gut funktioniert.
Das wird sich durch das neue Gesetz wahrscheinlich überhaupt nicht ändern. Sie schütteln mit dem Kopf und lachen. Jetzt gucken wir trotzdem nochmal auf die Zukunft. Wir haben ja so ein bisschen von diesem gediegenen, gut situierten Kunden im Rheingau gesprochen, der sich das auch leisten kann, hier für jede Flasche 30 Euro vielleicht zu bezahlen. Wir haben aber auch die Jugend, wir haben die neue Generation. Die ist ja jetzt nicht unbedingt, also Wein ist nicht so das tolle Ingetränk, wenn ich mir mal Berlin angucke, wo sich die Jugend, also Wein ist da überhaupt nicht angesagt. Was könnte da die neue Generation wieder anziehen? Oder gibt es da Bestrebungen, neue Dinge zu kreieren?
Die gibt es ja auch. Also es gibt ja auch wirklich Winzer, die ganz andere Konzepte fahren, die sich nur zum Teil über die Herkunft definieren, aber auch einfach ganz andere Marketingaktionen machen. Ja, über Social Media, über einfach emotionale Ansprachen der Kunden, über tolle Verpackungskonzepte, über Partnerschaften mit Medienbekanntheiten. Ja, also da gibt es Konzepte, die funktionieren. Und deswegen finde ich es auch, man sollte nicht alle in das gleiche Korsett zwingen, weil man dann diesen anderen Möglichkeiten eigentlich den Raum versperrt. Ja. Weil wenn man sich mal zurückdenkt, wofür steht denn Herkunft? Ja, zum einen hat es diesen Prestigecharakter. Ich kann mir etwas Einzigartiges leisten und ich schmecke vielleicht den Unterschied zwischen dem Röttgen und dem Uhlen in Winningen. Ja, ich kann das vielleicht tun, das können wenige. Aber eigentlich hat historisch die Herkunft für ein sensorisches Profil gestanden. Und das haben wir vollkommen verloren. Ja? Es ist ja so, dass man heute aus jedem Anbaugebiet so ziemlich jede Rebsorte bekommen kann. Und dass einem eigentlich das, mit Ausnahme vielleicht teilweise des Rheingaus, weil es gibt hier nur zwei große Rebsorten. Aber aus Rheinhessen bekommen Sie 20 Rebsorten und das ist in anderen Anbaugebieten ähnlich. Das hat man natürlich verpasst in der Vergangenheit, zu sagen, eine Region steht für ein Profil und ich brauche die Region oder kann sie nutzen, um zu wissen, wie es schmeckt. Das ist verloren gegangen.
Das wird man auch durch die neuen Etikette jetzt nicht mehr wieder einholen können.
Dann müsste man sofort sagen, eine bestimmte Region steht nur für eine bestimmte Geschmacksrichtung, nur einen Wein, nur eine Rebsorte, nur trocken oder nur halbtrocken. Und auch da nimmt man ja wieder sehr vielen Winzern die Freiheit, wenn man das nicht erlaubt. Sie haben Berlin angesprochen. Ich war auch jetzt diesen Sommer viel in Nord- und Mitteldeutschland unterwegs und es hat mich erschrocken. Alle, die ich auf Wein angesprochen habe, haben mir gesagt, Wein hat zu viel Alkohol. Ja? Habt ihr nicht was wie die Bierleute? Da gibt es alkoholfreien Bier, das schmeckt genauso wie das richtige Bier. Immer wenn ich alkoholfreien Wein trinke, schmeckt der mir nicht wie der richtige Wein. Also das hat mich wirklich getroffen im Herzen, muss ich ehrlich sagen, weil das unabgesprochen aus vielen Richtungen kam. Und ich denke, dass wir da wirklich eine Hausaufgabe haben, weil die Generation jetzt zwischen 30 und 50, die Familie zu Hause Stress haben, die einen Beruf nebenbei haben, die haben einfach mit dem Alkohol, ja, die merken halt, dass die das beeinflusst und dass sie, wenn sie voll funktionstüchtig sein möchten, da beschränkt sind in dem, was sie machen können, ja. Und das, also da ist eine Welle, die ich jetzt auf uns zuschwappen sehe, wo der Wein darauf noch keine Antwort hat. Und ich habe auch mit Partnern, ich war jetzt zum großen Projekttreffen in Berlin, dann haben die mich auch gefragt, ja, warum macht ihr deutschen Winzer nicht Weingärten in Berlin auf, damit Wein schick und hip an die Berliner herangetragen wird? Das fehlt da total.
Genau, also es ist nicht schick und hip, das ist eigentlich so das Stichwort. Jetzt gucke ich mal ein bisschen auf die jungen Winzer noch, so im letzten Schritt. Also da gibt es bestimmt vieles, was da noch an Aufgaben auf die Winzer zukommt, wenn sie denn wettbewerbsfähig bleiben wollen.
Ich denke einfach, wir müssen offen sein. Wir müssen über den alten Tellerrand hinausschauen und wir müssen uns einfach angucken, was wir die Zukunft benötigt. Ja? Und wir hatten auch eine große Befragung im Sinne von, was ist die Auswirkung des Klimawandels auf den Weinbau und was ist die Auswirkung eigentlich auf den Weinkonsum? Und da sehen wir eigentlich genau konträr, es wird eher was Leichteres, was Frisches gewünscht. Ja, wenn draußen 40 Grad sind, trinke ich keinen starken Rotwein. Und dummerweise machen die 40 Grad aber, dass unser Wein immer stärker und immer alkohollastiger wird. Und dass wir da auch neue technologische Wege suchen, wie wir es hinbekommen, dass Wein eben auch ohne Alkohol so ähnlich wie Wein schmeckt. Da gibt es zum Beispiel hier Schloss Wohader das Träublein, einen alkoholfreien Sekt, der auch über ein Vergärungsprodukt mit dem Hopfen da irgendwas macht. Das Rezept wird geheim gehalten. Aber auch da gibt es jetzt erste Konzepte, wie kann man die Fülle und das Geschmackskomponente des Alkohols hinbekommen, wenn man ihn rausnimmt. Ja? Sekt kriegt das schon teilweise hin, beim Wein ist es noch nicht richtig gelungen.
Ganz interessant. Also der Wein der Zukunft möglicherweise ohne Alkohol. Sie hören die Sendung HR Info Wirtschaft. Sehr aufschlussreich, was die Fachfrau für Weinwirtschaft da so erzählt. Die meisten Deutschen also kaufen Wein für den Preis von unter 5 Euro pro Flasche. Premiumweine, die zum Beispiel von Prädikatsweingütern produziert werden, bedienen eine Nische. 10% der Konsumenten nur. Und die Herkunft von Wein ist für die meisten von uns nicht unbedingt wichtig. Viel wichtiger ist die Rebsorte. Und das neue Weingesetz könnte den Weg für neue Konzepte der Zukunft versperren, so die Befürchtung von manchen Winzern. Solche Konzepte, wie sie die Dillmänner und andere Jungwinzer im Rheingau zum Beispiel aufgelegt haben. Aber wir schauen jetzt nochmal auf einen Aspekt, den wir bisher nur gestreift haben, nämlich was macht der Klimawandel denn mit dem Wein? Wie schmeckt der Wein, wenn er in immer größer werdenden Hitzeperioden wächst und mehr CO2 auf ihn einwirkt? Das genau untersucht Manfred Stoll, der Leiter des Institutes für Weinbau an der Uni hier. Ich treffe ihn an seiner Versuchsfläche, gleich hinter dem alten, ehrwürdigen Verwaltungsgebäude. Hier hat er unter anderem Riesling angebaut. Wir stehen mitten in einem Weinberg und dieser Weinberg ist umrundet von kleinen Pilzen. Und diese kleinen Pilze, die verströmen CO2. Und das machen sie in einem ganz unterschiedlichen Rhythmus, weil sie nämlich reagieren auf den Wind. Aber es ist natürlich super merkwürdig, wenn wir hier CO2 auf die armen Weinreben pusten. Das Ganze hat aber einen Sinn. Da wird eben erforscht, wie der Wein in Zukunft wachsen wird, wenn wir eine Klimaveränderung haben werden und mehr CO2 in der Luft haben. Herr Stoll, können Sie uns das mal ein bisschen genauer beschreiben? Ist ja hochkompliziert. Also ich habe ja eigentlich keine Lust, so viel CO2 hier einzuatmen. Ist das nicht gefährlich für die Pflanzen?
Ja, Sie hatten das Wort Temperaturerhöhung und Klimawandel angesprochen. Und das CO2 oder das Kohlendioxid ist eines der treibhausrelevanten Gase. Und im Moment in aller Munde ist eben die Erhöhung der Treibhausgase und insbesondere der CO2-Konzentration. Um Ihre Frage direkt zu beantworten, nein, für uns Menschen ist es derzeit noch nicht gefährlich. Wir sind in der Versuchsanlage noch deutlich unter einem Grenzwert, der für die menschliche Gesundheit einen Einfluss hat. Aber natürlich für die Rebe hat es einen deutlichen Einfluss.
Das heißt, Sie können hier schon erkennen, wie es im Jahre 2050 der Rebe gehen wird, dann nämlich, wenn wir mehr CO2 in unserer Atmosphäre haben.
Wir simulieren in diesem Weinberg die Kohlendioxidkonzentration, wie sie für das Jahr 2050 vorhergesagt ist. Das heißt, eine 20-prozentige Anreicherung zum derzeit atmosphärischen Gehalt. Und das wirkt sich insbesondere auf die Pflanzen, also die Physiologie der Pflanzen aus, der Reben aus, indem zunächst mal die photosynthetische Leistung erhöht wird und damit einhergehend das Wachstum und oder die Entwicklung der Trauben auch beeinflusst wird.
Genau, das sind ja schon so erste Ergebnisse, die Sie da gezeichnet haben. Wir haben das Ganze ja schon seit dem Jahre 2014, das heißt 6 Jahre sind schon ins Land gegangen. Wie reagiert die Pflanze oder wird man diese Pflanze, die man heute da oben noch anbaut, in diesen Weinbergen rund um Geisenheim, hier im Rheingau zum Beispiel, wird man diese Pflanze überhaupt noch verwenden können? Wird irgendwas nicht mehr funktionieren im Jahre 2050 oder haben Sie einen Tipp für den Winzer, der jetzt möglicherweise zuhört und sagen ihm, nee, also das lass mal lieber, vielleicht mach mal das anders?
Mit Sicherheit wird auch im Jahr 2050 die Natur noch draußen, wie Sie es gesagt haben, funktionieren, aber vielleicht etwas anders. Ein ganz großes Thema der Zukunft wird die Wasserversorgung, der Wasserhaushalt der Pflanzen sein. Das heißt, bei den Weinbergen und Reben, wie sie draußen gepflanzt sind, haben wir eine Kombination aus einer Unterlage und einem Edelreis. Das gerade die Unterlage, die im Prinzip wurzelgebend ist, da muss deutlich mehr auch in der Züchtung passieren, um Sorten zu selektieren, die einen deutlich höheren Wasserstress auch widerstehen können. Das ist eine große Herausforderung. Die Temperatur, die wir haben, wirkt sich nicht nur logischerweise auf die Blätter aus, sondern auch auf den Boden. Das heißt, dort wird auch die mikrobiologische Aktivität sich verändern und oder gesteigert werden. Gleichzeitig haben wir bei der Photosynthese, also praktisch der Umwandlung der Energie plus das Substrat, das Kohlendioxid, in Form von oder unter Zuhilfenahme von Wasser, die Bildung von Zuckermolekülen. Das wird sich vielleicht auch noch in Zukunft steigern, weil die Photosynthese eigentlich noch gar nicht so im Optimum läuft. Und das führt dann weiterhin dazu, dass wir vielleicht auch noch mehr Wasser brauchen. Das heißt, was sowieso schon knapp ist, in 2020 sind wir jetzt aktuell ungefähr 100 Liter pro Quadratmeter unter der durchschnittlichen Niederschlagsmenge. Das heißt, viele haben draußen die Winzer beobachtet, die Wasserfuhren oder Bewässerungsanlagen schon installiert haben. Aber ob das mittelfristig eine Lösung sein kann, ich glaube eher nicht, sondern die Züchtung hat da oftmals bessere Alternativen und das hat sie auch schon in der Vergangenheit gezeigt, wie erfolgreich diese Methoden letztendlich auch sein können.
Sie sind da schon auf das Klima eingegangen. Wir haben in diesen 6 Jahren sicherlich eine Klimaerwärmung schon erlebt oder die Pflanzen haben das erlebt. Das war in Zusammenhang mit mehr CO2, sagen Sie, könnte es sein, dass der Wein süßer werden könnte oder dass wir mehr in Griechenland und in Süditalien sind, was die Weinsorte betrifft?
Zunächst mal die Ergebnisse hier aus dieser Freilandbegasung mit Kohlendioxid zeigen, dass die Erträge zunehmen können, nicht weil die Trauben mehr werden, also die Anzahl der Trauben mehr werden, sondern weil die Beeren, das Beerenvolumen sich verändert. Gleichzeitig haben wir durch die höhere Leistungsfähigkeit der Stöcke, aber auch eine höhere Zuckereinlagerung. Das heißt, die Qualität ist eigentlich gleichbleibend bei höherer Menge. Das wäre ja zunächst mal ein gutes Signal.
Fassen wir nochmal zusammen. Wir werden also weiterhin unseren Riesling trinken können, allerdings werden auch neue klimaangepasstere Rebsorten hinzukommen. Möglicherweise sogar noch in besserer Qualität. Allerdings bleibt die Frage der Bewässerung offen, denn die Ressource Wasser wird immer knapper. Und möglicherweise wird es in Zeiten von Wasserknappheit in der Zukunft schwer zu erklären sein, dass auch für den Weinbau eine Bewässerung nötig ist. So, ich habe also eine Menge gelernt über den Wein der Zukunft und ich weiß, dass ich in Zukunft die Etiketten genau studieren werde. Mir jedenfalls ist der Geschmack des Weines im Glas am wichtigsten, also die Rebsorte und an zweiter Stelle steht dann, wo der Wein herkommt. Aber wie gesagt, alles ist Geschmackssache. Mein Name ist Gabi Beck, die Sendung HR Info Wirtschaft finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek. Bleiben Sie aufmerksam und lassen Sie sich immer reinen Wein einschenken.